stehen im Jetzt zwischen alten Stigmen und neuen Gesetzen. Rosemaries Echo hängt noch über der Stadt. Wir haben die Fremdbestimmung endgültig satt. Hört gut zu. Sie nennen uns Opfer, verpackt in ihr rettendes Mitleid. Doch wir lenken uns selbst durch die Nächte, durch die Arbeit. Ein Blick auf Rosemarie, die uns den Weg schon bereitet, hat sich den Benz geholt, während die Masse nur neidisch leidet. Sie hatte den Mut, zeigte den Herren stolz den Finger, nahm sich das Recht in ihrer Welt, war sie selbst der Gewinner. Wir stehen auf eigenem Bein, auch wenn das Stigma noch wiegt. Weil in dem Wort Hure heute unser Reclaiming liegt. Ihr nennt uns Mutter als Waffe, um uns nach unten zu drücken. Doch wir bauen uns Brücken, statt uns im Dunkel zu bücken. Wir sind die Erben der Stiftstraße. Hörst du den Beat? Zwischen Stigma und Stolz schreiben wir dieses Lied. Keine Fremdbestimmung, wir brechen jede Norm. Kassiert bei jeder Tat. Vergnügungssteuer, Abgaben, sie nehmen uns das Geld und lassen uns stehen in der moralischen Kälte der Welt. Das nordische Modell, ein Gesetz, das uns nur weiter treibt in das illegale Dunkel, wo Gewalt dann wieder schreit. Wir sind die Erben der Stiftstraße. Hörst du den Beat? Zwischen Stigma und Stolz schreiben wir dieses Lied. Nur Armut und Not. Doch wir sind Unternehmerin und wir verdienen unser Brot. Ob Tantra, ob BDSM, wir erfüllen Begehren. Selbst in der Inklusion, wo andere sich verwehren. Es ist ein Dienst am Menschen, echter Respekt ist der Lohn. Doch ihr werft uns aus dem Sperrgebiet, ein purer Hohn. Wir ficken für Kohle, holen uns so unsere Macht. Haben uns selbst aus der Enge des Systems. Bleibt oft aus, aber wir verstecken uns nicht mehr. Wir geben uns Schutz, wo der Staat versagt. Rosemarie wusste es schon mit 24 Jahren. Wir schreiben die Geschichte weiter. Stiftstraße für immer.
Jenseits der Beweise. Schattenreichs Spurensuche. Mit Dr. Maximilian von Schattenreich.
Wir haben in den vergangenen 4 Teilen unseres True Crime Dossiers den Fall Rosemarie Nitribitt intensiv bearbeitet. Wir haben die Doppelmoral der jungen Bundesrepublik seziert, in der eine junge Frau als Projektionsfläche für elitäre Lust und bürgerliche Empörung diente. Wir haben gesehen, wie das Appartement in der Stiftstraße 36 zu einem Ort wurde, an dem der Traum von Autonomie auf brutale Gewalt und ein zutiefst heuchlerisches System prallte. Doch auch wenn der Fall aus dem Jahr 1957 juristisch zu den Akten gelegt wurde, so ist das gesellschaftliche Gefüge, das ihn erst ermöglichte, keineswegs verschwunden. Rosemarie Nitribitt hielt ihrer Zeit den Spiegel vor. Heute, fast 7 Jahrzehnte später, wollen wir in diesen Spiegel blicken und fragen, was hat sich seither wirklich verändert?
Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Dr. Maximilian von Schattenreich und dies ist Jenseits der Beweise. Ich begrüße Sie zu dieser Sonderfolge als dem 5. Teil, den ich erneut gemeinsam mit meiner geschätzten Kollegin Antje vom Podcast Chronik der Schatten präsentiere. Der Titel unserer heutigen Diskussion lautet »Die Erben der Stiftstraße – Sexarbeit zwischen Selbstbestimmung und Stigma«. Da es sich um eine Live-Aufnahme handelt, die wir aufgrund technischer Störungen leider nicht über den bewährten Anbieter durchführen konnten, bitte ich den gegebenenfalls schlechteren Ton zu entschuldigen. Wir verlassen die dunklen Flure der 50er Jahre und betreten die Gegenwart. Um die komplexen Realitäten der modernen Sexarbeit jenseits von Klischees und Vorurteilen zu analysieren, haben Antje und ich uns herausragende Expertise an den Tisch geholt. Es ist mir eine große Ehre, 2 ganz besondere Gäste begrüßen zu dürfen. Zum einen Nicole Schulze. Nicole ist Sexarbeiterin, Sexualassistentin und Autorin. Seit 2004 ist sie in der Sexarbeit aktiv, wobei ihr Weg zu Beginn auf dem Straßenstrich startete. Seit 2018 bringt sie ihre wertvollen Perspektiven in den Vorstand des Berufsverbands Erotische und sexuelle Dienstleistungen ein, dessen Vorstandsvorsitzende sie seit 2025 ist. Dieser Berufsverband ist eine bedeutende Interessenvertretung von und für Sexarbeitende, die unermüdlich für bessere Arbeitsbedingungen, Rechte, Sichtbarkeit und Entstigmatisierung kämpft. Und dafür sorgt, dass die Stimmen der Sexarbeitenden endlich in politische und gesellschaftliche Debatten eingebracht werden. Zum anderen begrüße ich Madame Kali. Sie ist ebenfalls Sexarbeiterin, Mitglied im Berufsverband, freischaffende Künstlerin und Coach. Als Tantrikerin, erfahrene Bizarre-Lady und Betreiberin eines privaten Studios in Bielefeld verbindet sie auf ihrer Website auf faszinierende Weise Themen wie Tantra, Fetisch, bizarre Erotik, lustvolle Selbstbestimmung und Hedonismus. Doch nicht nur das. Sie bereichert unseren Diskurs zudem als passionierte Hobbyhistorikerin. Mit ihren Texten zum Hurenstigma, Slutshaming, dem Patriarchat und der gesellschaftlichen Kontrolle über weiblich gelesene Körper und Sexualität legt sie den Finger präzise in jene historischen Wunden, die wir auch im Fall Nitribitt so schonungslos freigelegt haben. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, in der kommenden knappen Stunde werden wir die Gegenwart betrachten. Wir sprechen über Selbstbestimmung und über Ausbeutung. Wir diskutieren den schmalen Grat zwischen Schutz und Bevormundung. Wir blicken auf die allgegenwärtige Gefahr der Gewalt, aber auch auf jene Strukturen, die echte Sicherheit schaffen können. Wir sprechen über Sexarbeit als das, was sie im Kern ist. Arbeit. Und analysieren, warum ausgerechnet die gesellschaftliche Brandmarkung selbst zu einem der größten Risiken für diese Frauen werden kann. Nicole und Madame Kali, herzlich willkommen bei Jenseits der Beweise.
Sprache formt das Bewusstsein und der Begriff Sexarbeit soll professionalisieren. Erlebst du es in deiner Arbeit für den Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen, dass dieser Begriff in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist? Oder bleibt das Wort Hure das dominierende Stigmatisierungswerkzeug, um Frauen abzuwerten?
Ja, ich glaube, bei uns in der Sexarbeit, also bei Sexarbeiterinnen selber, ist Professionalisierung angekommen. Also viele wollen sich professionalisieren, aber in der Gesellschaft ist es noch nicht angekommen. Also wir werden immer noch ausgegrenzt, wir erleben täglich Stigmatisierung. Es gibt auch Unterschiede in unserer Bewegung, wie also mit dem Wort Hure umgegangen wird. Ich empfinde jetzt, wenn jemand zu mir sagt, du bist eine Hure, auch nicht als abwertend, sondern es kommt so ein bisschen aus der Hurenbewegung raus. Also wenn jemand sagt, du bist eine Nutte, dann finde ich das schlimmer, als wenn man sagt, du bist eine Hure. Also Hure empfinde ich jetzt nicht als schlimm, so gesehen.
Dankeschön. Madame Kali, dann kommen wir zu dir. Du hast uns eben, das haben die Hörerinnen und Hörer des Podcasts nicht gesehen, dein Studio gezeigt. Du bist da ja selbst sehr aktiv. Der Fetisch- und BDSM-Bereich wird von der Gesellschaft ja oft entweder extrem tabuisiert oder im Zuge von Popkultur wie 50 Shades of Grey oder was es da alles gibt, romantisiert. Wie erlebst du das Stigma in deiner spezifischen Sparte? Schlägt dir das eher moralisch mit Ablehnung entgegen oder ist da eher so eine Verunsicherung zu spüren? Was ist so dein Empfinden?
Also was ich dann merke, dass im Bereich des Empowerments von vielen Bereichen, nicht nur in der Sexarbeit, sondern auch von feministischen Coachings von Hure gesprochen wird. Das Reclaiming dieses Begriffes ist scheinbar mittlerweile schon bei einigen angekommen. Was sehr schade ist, ist gerade, wenn es darum geht, gegen Stigmata anzugehen, gerade gesellschaftliche, auch von Politik ausgehende, wird immer der Begriff Prostitution verwendet, der rein rechtlich auch der richtige ist. Wir sprechen ja schließlich auch vom Prostituierten-Schutzgesetz. Letztendlich lässt sich daran allerdings die Fremdbestimmung sehr, sehr schnell ablesen, weil es da wirklich sehr krass als Stigma benutzt wird. Zu den anderen Themenbereichen, es ist sehr verschiedentlich, aus welchen Ecken die Leute zu mir kommen. Sie kommen zu mir aus dem BDSM-Bereich, sie kommen zu mir aus dem tantrischen Bereich, sie kommen zu mir aus dem Bereich der inklusiven Sexarbeit und generell ist Sexualität immer noch etwas, was die Leute sehr verschämt im wahrsten Sinne des Wortes wahrnehmen, gerade wenn es darum geht, dass es etwas anderes sein soll als das, was vermeintlich als normal geframed wird, wobei es natürlich unglaublich schwierig ist, diese sogenannte Normalität überhaupt dingfest und begrifflich zu machen. Ja. Rechtskonservative versuchen, den Begriff des sogenannten Normalen gerade irgendwie für sich zu erobern, im Sinne, dass alles, was anders ist, abgewertet wird. Die queere Kultur generell hat momentan damit Rückschlägen zu kämpfen, was wirklich unter aller Kanone ist.
Ja.
Ja, oftmals schlägt Sexarbeiterinnen heute nicht mehr nur offene Ablehnung entgegen, sondern ein vermeintlich rettendes Mitleid. Nicole, wie nimmst du diesen Paternalismus wahr, der Frauen im Grunde die eigene Handlungsfähigkeit abspricht?
Ja, da sagst du es ja schon, es spricht uns die eigene Handlungsfähigkeit ab. Wir werden immer als Opfer dargestellt. Ich denke heute auch ein bisschen weiter noch, da glaube ich. Also wir sind alle Opfer der Gesellschaft. Also wir müssen alle arbeiten gehen, weil es auch immer so die Freiwilligkeit, wir würden diesen Beruf nicht freiwillig machen. Also wer geht schon gerne arbeiten heutzutage? Also diese Freiwilligkeit ist halt ja bei uns allen in den Fokus gestellt. Ja, und ich habe vor ein paar Tagen noch gesagt, ich war mal in der Loverboy-Geschichte, also ich habe mal Geld an einen Menschen abgedrückt, den ich geliebt habe. Und ich habe heute, also vor ein paar Tagen gesagt, ich habe einen neuen Loverboy, nämlich der Papa Staat, ja, der mich ausbeutet. Also mit Steuern, ja, klar muss ich zahlen, aber ich muss auch noch Vergnügungssteuer zahlen. Also der Vater Staat beutet uns Sexarbeitenden auch groß aus. Da wird auch nicht drüber gesprochen. Und ich komme mir in der Gesellschaft verloren noch vor. Also klar kämpfe ich für den Aktivismus, klar kämpfe ich für die Anerkennung. Aber trotzdem sind wir, die Sexarbeitenden, immer so auf leerem Pfad, weil wenn wir sprechen, dann entweder haben wir in der Kindheit Missbrauch erlebt und sind gar nicht zurechnungsfähig. Wenn wir das nicht haben, dann sind wir Opfer von Gewalt, also an sich von Gewalt. Ja? Mhm. Also es ist sehr, sehr schwierig, selbst wenn man sagt, man macht das Ganze freiwillig, ernst genommen zu werden. Ja, also ich saß mal im Stern-TV-Studio, ich war betroffen und man hört mir nicht zu. Gell? Ja, also es ist, glaube ich, unfassbar, wie man auch behandelt wird, obwohl man ja selbstbestimmt durchs Leben geht eigentlich. Ja, aber die Gesellschaft ist nicht akzeptiert.
Wahnsinn, Nicole, das ist ein Thema, Das bringt mich genau zur nächsten Frage nochmal an Madame Kali. Du hast es ja auch schon so angerissen. Da seid ihr jetzt relativ dicht beieinander, nämlich mit Blick auf den aktuellen Zustand. Wenn wir nochmal zurückblicken in die Vergangenheit und auf den Fall Rosemarie Nitribitt, warum wir ja auch so ein Stück weit zusammengefunden haben. Da kann man ja sagen, Rosemarie war so die ultimative Projektionsfläche für Begierden, für Ängste, für eine ganze Epoche. Madame Kali, mit welchen Projektionen, aber vielleicht auch mit welchen tief sitzenden Ängsten wirst du denn von Seiten der Gesellschaft und deiner Klienten auch heute noch konfrontiert? Also hat sich das verändert seit der Wirtschaftswunderzeit? Ist das gleich geblieben? Sind das andere Elemente, die da reinschwappen? Was ist so deine Sicht darauf?
Natürlich hat sich der Beruf der Hure, der Prostituierten, der Sexarbeiterin im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende gewandelt und geändert, je nachdem, welche Gesellschaftsformen gerade dabei waren.
Ja.
In einer Corona-Zeit habe ich sehr viel Zeit gehabt, darüber zu forschen und auch sehr viel zum Thema Historik der Sexarbeit auch veröffentlicht in meinem Podcast und in meinem Blog. Und es lässt sich immer wieder feststellen, dass sobald Gesellschaftsformen so waren, dass es den Frauen relativ gut ging, ging es den Huren auch immer relativ gut. Das korreliert total. Als Negativbeispiel die sogenannte Neuzeit, also das nach dem Mittelalter, als die Hexenverfolgung und so weiter richtig Fahrt aufnahm. Das war ja gar nicht im finstersten Mittelalter, das war danach. Und das war auch die Zeit, in denen die Frauen absolut Restriktionen erleben mussten. Die Stände der Frauen wurden komplett aufgelöst. Martin Luther forderte Kinderkirche.
Ja.
Huren,
ja.
Ein Begriff, der übrigens für Ehebrecherinnen gedacht war, im Gegensatz zu den Dirnen des Standes früher. Für diese forderte er die Todesstrafe und Ähnliches. Es folgte die Zeit, in der Frauen nicht mehr öffentlich auftreten durften, komplett unter der Haube. Sie durften öffentlich nicht singen, nicht schauspielern, gar nichts. Wir erinnern uns an die Shakespeare-Zeit. Es war nicht umsonst so. Keine Frau durfte auf die Bühne. Wir erleben das Ganze gerade im Irak. Es ist dasselbe. Ja. Kopftuch, Haube, dasselbe in Grün, nicht öffentlich auftreten, nicht öffentlich die Stimme erheben. Und das Patriarchat wirkt nach bis in alle letztendliche Winkel. Und sie macht es uns auch heute noch schwer. Wir werden beschämt, gerade ältere Frauen, Frau über 50, die die Klappe aufreißt und noch was erzählen, dann noch über Sex, um Gottes Willen. Die müssen wir verdammen. Ist immer noch was, was absolut gar nicht geht in der Gesellschaft und für die wir einfach auch wieder verdammt werden. Und das ist so, egal ob Hure oder nicht. Die Hure ist ein Paradebeispiel dafür. Und wer verfolgt wurde in den letzten 500 Jahren, weiblich gelesene Personen, hauptsächlich auch Frauen, es wurde geframed als Hexen. Übrigens wurden auch Sexarbeiterinnen als Hexen geframed. Und auch damals gab es schon, wie heute, also vor 200 Jahren, wie heute dieses Rettende. Damals mussten sie vor der Wollust des Teufels gerettet werden, hinein in den sicheren Hafen der Ehe. Und das ist genau das Prinzip, was jetzt auch wieder ist. Die CDU, die gerade vorneweg sich jetzt wieder dafür postuliert, Sexkaufverbote zu machen, denen geht es nicht darum, uns Sexarbeiten irgendwie zu schützen. Das könnten sie längst. Es gibt Gesetze gegen Zuhälterei, es gibt Gesetze gegen Trafficking, gegen Ausbeutung, gegen Menschenhandel und alles Mögliche. Sie müssten nur konsequent angewendet werden. Die CDU hat Anfang diesen Jahres nicht nur den Queer-Inklusiv-Vertrag gekündigt, sondern sie hat den kompletten Fonds für die Opfer sexuellen Missbrauchs ersatzlos gestrichen. Das zeigt, wes Geisteskind die CDU ist. Sexarbeitende machen etwas Unverschämtes. Wir lassen uns nicht beschämen. Wir gehen hin mit unserer Sexualität und sagen, fuck you, wir ficken weiter gegen Kohle. Und wir holen uns dadurch einen Teil zurück. Und das tun nicht nur etablierte Leute wie wir hier, wie Nicole oder ich, sondern das tun gerade insbesondere auch die marginalisierten Kollegen aus Südosteuropa, die regelmäßig hierher fahren und sich nämlich ihr Häuschen am Schwarzmeer, die Operation für die Mutter, den Schulbesuch bis zum Abitur der Kinder und so weiter und so fort, nämlich zusammensparen Geld, das sie sonst nie im Leben zusammenkriegen würden. Und dafür ist es ihnen auch recht und billig zu sagen, so what, bevor ich der harten körperlichen Arbeit nachgehe auf dem Erdbeerfeld im Akkord, wir haben draußen fast 40 Grad oder ähnliche unschönen Jobs, dann mache ich lieber Sexarbeit. Da kriege ich nämlich das Zehnfache zusammen.
Ja, das ist super, deine emotionale, engagierte Darstellung jetzt auch zu dem Thema. Also fand ich eine total tolle Antwort von dir. und auch das Engagement, was dahinter steckt, kommt da, glaube ich, gut rüber. Danke dir dafür schon mal, ja.
War ein Vortrag.
Nee, war gut.
Wenn wir die letzten 70 Jahre Revue passieren lassen, an welchem Punkt stagniert die gesellschaftliche Wahrnehmung am massivsten und wie brechen wir diese verkrusteten moralischen Korsette endlich auf?
Also erstmal, du sagst die letzten 70 Jahre, gell? Ja, also das wäre ja so ungefähr bei Rosemarie Nitribitt, wenn ich jetzt so mal zurückrechne, gell? Ja. Also ich möchte erstmal zu Rosemarie, ja, weil darum dreht sich ja ein bisschen auch unser Podcast, sagen, dass sie für ihre Zeit, also ich meine, sie ist 1933 geboren, ja, sie hat den Krieg mitgemacht, also die NS-Zeit, dass die überhaupt diesen Mut hatte, in der Sexarbeit anzufangen, ja, nach diesen Erlebnissen, die sie als Kind und als erwachsen werdende Frau hatte, das muss man ihr mal hoch anrechnen. Also sie hat ja wirklich sich hingesetzt und gesagt, ich laufe hier nicht mit euch, und hat ihr Ding durchgezogen und hat mit verschiedenen Männern Sexualität gehabt. Also ist jetzt egal, ob gegen Entgelt oder nicht gegen Entgelt, aber sie hat schon da, wenn ich ihren Weg so sehe, sie wurde ja leider Gottes nur 24, aber ihr Weg war ja schon bedeutend und sie hat ja schon da gesagt, ich spreche da auf. Für mich ist sie ein Vorbild, ja, in dieser gesellschaftlichen Zeit. Und ihr Ende finde ich sehr, sehr schlimm, also dass sie ermordet worden ist. Und du fragst jetzt auch, hat sich verbessert oder nicht verbessert? Ich glaube, ich würde diese Antwort mit Nein beantworten, weil das gesellschaftliche Stigma immer noch sehr groß ist. Wir können uns immer noch nicht outen. Also ich meine, ich bin geoutet, aber wie viel Stigma ich erfahre, ja, jeden Tag, das ist für mich, also ich sage immer wieder, dass ich gut, dass ich das aushalte, dass ich so ein selbstbewusster Mensch bin und auch so viele Kolleginnen habe, gerade auch der Berufsverband, der gibt so viel Stärkung. Also man wird da gehört, man kann sich aussprechen und wir stärken uns untereinander, wir bilden uns untereinander fort. Also wie gehen wir mit verschiedenen Situationen um? Workshops werden angeboten. Also das ist schon sehr, sehr toll. Und ich glaube, wenn wir die heutige Zeit mit damals vergleichen, ich glaube, Rosemarie wäre eine starke Persönlichkeit geworden und hätte viel für unseren Beruf gekämpft.
Ja, die wäre bestimmt auch aktivistisch unterwegs, ja. Da kann ich mir auch vorstellen, ja.
Ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch, weil sie hat erkannt, dass sie selbst über ihren Körper entscheiden kann. Das hat ihr Spaß gemacht, dass sie sich dann von diesem Geld was leisten kann. Das hat ihr auch Riesenspaß gemacht. Ihr Mercedes ist bekannt in Frankfurt gewesen wie ein bunter Hund. Und ich glaube auch, dass man in der Gesellschaft ein bisschen, also oder sehr neidisch auf Rosemarie war, weil sie diesen Luxus lebte. Ja, wie gesagt, also ich habe hohen Respekt vor ihr, auch wenn sie nur 24 Jahre geworden ist. Du darfst. Die Historie, weißt du, von der Sexarbeit, die hast du gemacht in Corona. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du dabei bist. Die darfst du jetzt machen.
Ja, also Rosi, Rosemarie, es ist echt ein Synonym geworden. Die Frau hat total viel getan. Das Lied der Spider-Murphy-Gang, Skandal um Rosi.
Richtig.
Wo sie die damals neuen Sperrgebietsverordnungen von München, die ganz strengen, zur Fußball-WM 74 war es, nee, 84, 82, 84 irgendwie gemacht haben. Was ich bei Rosemarie so spannend fand, den Fall gab es eigentlich von vorher mal. Und das zeigt eigentlich, dass es gar nicht darum geht, ob die Frauen damit Geld verdienen oder nicht. Es geht darum, dass die Frauen was Ureigenes machen. Was Ureigenes mit ihren Körpern, wo sie Bock drauf haben und wo sie auch einen, wie auch immer, geartenden Vorteil von haben. Die Rede ist von der legendären Mata Hari. Sie kam ja aus sehr gut bürgerlichen Häusern. Das war um die vorletzte Jahrhundertwende. Und sie war ja nur in Anführungsstrichen Tänzerin, hat aber in ihrer Zeit wirklich bahnbrechend, sowas gab es damals noch nicht, orientalischen Tanz und sowas, hat damit bahnbrechend auch Erfolge gemacht, war mit allen möglichen reichen Fuzzis im Bett. Sie war nicht wegen der Kohle mit denen im Bett, sie war mit denen im Bett, weil sie es sich leisten konnte, mit diesen hohen Tieren irgendwie die zu sich ins Bett zu locken. Und das war auch das, was ihr letztendlich Kopf und Kragen gekostet hat. Sie ist auch umgebracht worden. Man munkelt dann irgendwelche Selbstmordschichten, was Bullshit ist. Und auch sie hat man umgebracht, auch unter den ähnlichen, hinter der Hand hervorgehaltenen Blödsinn wie bei Rosemarie mit angeblichen Verschwörungstheorien und bla bla bla. Und das zeigt auch wiederum, dass es bei der ganzen Beschämung von uns Huren, egal ob Sexarbeiten oder nicht, es gar nicht darum, das Thema Prostitution geht oder um gerettet werden aus der Prostitution, sondern es geht darum, dass man Frauen, weiblich gelesene Personen und Männer und Transpersonen und alles beim LGBTQIA-Sternchen, was nicht in das normative Vater-Mutter-Kind-Konzept passt, beschämt und nicht wahrhaben will und exkludieren will aus der Gesellschaft. Und das genau ist das Problem. Weil die Frau soll gefälligst weiterhin Hure sein, und zwar für einen Mann. Wie viele von Omas und Opas haben wir denn noch? Ja, warum hat denn die Ehe so lange gehalten von Oma und Opa? Nicht, weil sich Oma und Opa so gut verstanden haben, sondern weil Oma, hätte sie sich scheiden lassen, vor dem nichts gestanden hätte. Die einzige Chance, die sie hat, ist die Witwenrente, vielleicht noch ein paar Jahre in Freiheit zu genießen. Und das ist etwas, wo die CDU jetzt übrigens auch noch mal dran will, an die Witwenrente. Gell?
Richtig. Ich würde das auch gerne noch mal jetzt im zweiten Block dann mit aufgreifen, weil da wollen wir ein bisschen intensiver über Rechtsschutz und gesetzliches Korsett auch sprechen. So ein bisschen haben wir jetzt in dem Teil, wo wir eher zurückgeblickt haben, ja auch schon genau darüber gesprochen. Und Madame Kali, ich mache da gerne mit dir weiter. Findet deine Realität, die von so bizarrer Erotik, liebevollen Perversionen geprägt ist, in den aktuellen Gesetzgebungen überhaupt adäquat statt? Findet sich da so eine Figur wie eine Bizarr-Lady da drin, dass man da vorkommt? Oder bewegst du dich selbst da so ein Stück weit in einer rechtlichen Grauzone gefühlt auch? Wie ist so deine Sicht?
Ich bewege mich nicht in einer rechtlichen Grauzone, weil ich ganz normal angemeldete Sexarbeiterin bin.
Ja.
Sexarbeit ist ein sehr, sehr vielfältiges Feld. Es ist ungefähr ein so vielfältiges Feld wie die Gastronomie. Wir haben 6 Sterne Michelin oder 4 Sterne, was gibt es? Die super tolles Essen macht. Wir haben den Dönermann um die Ecke. Wir haben frei, wild, irgendwo auf Festivals Leute, die ein paar Energiebällchen vertickern auf eigene Kosten. Und ähnlich großartig ist die Sexarbeitindustrie, wie es ja immer so schön genannt wird. Es wäre schön, wenn es wir hier eine große Lobby hätten, haben wir leider nicht. Wir kämpfen selber drum. Im Berufsverband Sexarbeit sind viele von uns engagiert und zusammengeschlossen. Die meisten trauen sich leider nicht zu uns und wollen auch nicht hin. Ich habe auch schon mit vielen Kollegen, Nürnberg Frauentormauer war ich mal, mit der Frau von der Beratungsstelle unten in Nürnberg. Liebe Grüße an Doro, als ich sie besucht hatte, wir sind befreundet. Und du kommst an die Leute nicht dran. Du kommst leider an die Leute nicht dran. Das ist sehr schwierig, weil das Hurenstigma in den Ländern, wo die herkommen, noch höher ist als hier bei uns. Zum Glück ist es so, dass wir keine Grauzonen brauchen. Zum Glück ist es so, dass wir es legal hier machen können. Ganz normal und ganz egalitär. Und das ist auch gut so und das ist auch richtig so. Und dafür zahle ich dann auch gerne Steuern. Auch wenn das immer wie ein schweinegroßer Batzen aussieht, aber das tut es bei allen Selbstständigen. Dass der Geschäftsumsatz ist halt leider kein Einkommen. Das reduziert sich dann nochmal um ganz viele Dinge. Bis man hinterher dann ein Arbeitnehmer netto herausbekommt, sind dann 2/3 gut weg. Das stimmt, ja.
Das finde ich super, dass du das so beantwortet hast und genau darauf zielte das so ein bisschen ab. Mit der leicht provokativen Frage, sind wir da in der Grauzone? Nee, du bist eine Unternehmerin an der Stelle, ne? Und so müsste man das eigentlich sehen. Und genau das, was du gesagt hast, du zahlst Steuern, der Staat verdient auch mit dir und an dir, der kriegt von dir Kohle. Genau das war so ein bisschen das Thema, was ich mit dieser Grauzone so provokativ angefragt hatte, wo du super darauf reagiert hast. Schönen Dank dafür.
Madame Kali, ich habe da mal noch eine Frage, und zwar, was ist der Unterschied zwischen einer Domina und dem, was du machst? Du sagtest eben außerhalb der Aufnahme, dass du keine Domina bist.
Also das ist sehr, sehr verständlich. Es ist halt sehr einseitig. Der Begriff Domina impliziert immer ein bestimmtes Kopfkino. Das ist ja auch das, was bei Sexualität ganz viel passiert. Das wichtigste Sexualorgan ist hier oben zwischen den beiden Ohren. Und Begriffe machen bei Menschen was und kitzeln aus denen ja was heraus. Die hören Tantra-Lady und denken, ah, das ist so und so. Die hören Straßensexarbeit und denken, ah, das ist so und so. Die hören das Wort Domina und denken, das ist so und so. Die hören das Thema Inklusion und Sexualbegleitung, ah, das ist so und so. Und das ist einfach so nicht. Es gibt nicht das einfach nicht. Es ist einfach total verschiedentlich. Es gibt eben einfach auch Überschneidungen. Es gibt genug Leute mit Behinderung, die auch dominiert werden wollen. Habe ich auch einen Klienten seit langer Zeit. Er hat Spastiken seit Geburt an, ist deswegen zum Glück relativ leicht. Das heißt, ich kann ihn relativ gut handeln mit seinen knapp 70 Kilo. Raus aus dem Rolli, rein in den Rolli und dann entsprechend krass behandeln. Das sind Sachen, die man eher unter den Teppich kehrt, weil um Gottes Willen, wie kannst du so mit einem Behinderten umgehen? Ja, natürlich. weil das ein Gast ist, der das gerne erleben möchte. Wir haben dieses Tantra. Viele Leute, Tantra ist sehr modern geworden. Viele Leute haben schon mal Tantra-Massagen genossen oder auch schon Workshops gemacht und möchten jetzt vielleicht ein bisschen mehr haben, möchten vielleicht mal den tantrischen Bereich dabei verlassen und sagen so, okay, ich möchte dabei auch mal gefesselt werden. Ich möchte vielleicht mal den einen oder anderen Streichelflogger haben oder ich möchte nicht nur eine kleine Prostata-Massage dabei, sondern ich möchte richtig mit dem dicken Strap-on auch richtig durchgenagelt werden oder was auch immer. Nur das Ganze dann eben in so einem schönen, gemütlichen Setting von so einer Tantra-Massage und einer Tantra-Matte eben und eben nicht in irgendeinem Edelstahl, schwarz-roten Folterkeller-Domina-Studio, sondern eben in einem anderen Setting.
Ja, super. Danke für den Einblick. War auch nochmal gut von der Aufklärung. Also das muss man ja auch sagen. Und genauso wie du dargestellt hast, ne, die Leute stellen sich immer was vor. Aber genauso wie die Leute sich immer irgendwie was vorstellen, wenn sie einen Begriff hören, sind die Leute auch verschieden. Die Geschmäcker sind verschieden und da gibt es auch keinen Unterschied, ob man jetzt behindert ist oder nicht. Ne? Jeder hat Bedürfnisse, Wünsche, Vorstellungen und dann das auch so zu öffnen, das finde ich bei euch beiden toll. Das können wir vielleicht auch jetzt thematisieren, nämlich dieses Thema mit der Inklusion auch, dass ihr da genauso offen und selbstverständlich mit umgeht, wie man eigentlich auch mit dem Thema Sexarbeit, Hure umgehen müsste. Da sind ja in beiden Bereichen massive Stigmen vorhanden, die man erstmal wirklich mal stilllegen müsste, jetzt mal so langsam.
Ja, ich finde immer, also die Gesellschaft beurteilt immer für also gute Sexarbeit, schlechte Sexarbeit. Also die Straße ist schlecht, ja, der High Class verdient Unmengen an Geld und geht Champagner trinken. Das ist aber, in meinen Augen ist es nicht so. Ich bin ja jahrelang Straßensexarbeiterin gewesen. Ich war auf der Geestemünde in Köln und ich habe halt auch gesehen, dass die Menschen, die zum Beispiel in der Beschaffungsprostitution sind, also die drogenabhängig sind, alkoholabhängig sind, dass die nicht durch die Sexarbeit so geworden sind, ja, also durch andere gesellschaftliche Einflüsse, durch Dinge, die sie nicht verarbeitet haben oder sonstiges, dann muss das Hilfesystem muss viel besser dort aufgestellt werden. Also das ist so ich sage immer, die Schulden kommen auch nicht von alleine, ja. Also man hat kein Geld, um die Rechnung zu bezahlen, also dann nicht die Sexarbeit dran schuld, womit ich mein Geld verdiene, um die Rechnung zu bezahlen. Also es ist ein anderer Grund, warum ich mit der Sexarbeit anfange, ja. Also eine Frau, die drogenabhängig ist, kommt auf die Straße, macht ihr Geld für ihre Drogen und ist wieder weg, ja. Also ich habe mal eine Frau erlebt, die kam auf den Straßenstrich nachmittags und dann sagte sie, die war eigentlich in einem Methadon-Programm, also für die Ersatzdroge. Und habe ich sie angesprochen, dann hat sie zu mir gesagt, ja, ich weiß, ich bin zwar im Programm, aber ich habe die Ausgabe verschlafen von dem Methadon. Und dann denke ich mir auch, wieso hat die Stadt das nicht den ganzen Tag auf? Also gerade für Menschen, die morgens nicht in der Lage sind, sich fertig zu machen oder die ihre Zeit benötigen, dann muss sie halt zum Straßenstrich kommen und Geld verdienen für die Ersatzdroge. Das bringt aber keinen weiter. Also nicht die Frau und auch nicht den Staat.
Klar. Ja, das ist es, das Offene. Mhm.
Ja, Nicole, das Prostituiertenschutzgesetz von 2017 sollte die Frauen stärken. Wie siehst du es aus Sicht des BSD? Hat diese Gesetzgebung durch Zwangsberatung und Anmeldepflicht nicht eher eine bürokratische Schikane geschaffen, die Frauen aus Angst vor einem unfreiwilligen Outing in die Illegalität treibt?
Ja, das Prostituiertenschutzgesetz. Also es hatte dieses Wort Schutz drin, aber es ja, verdrängt eigentlich die Frauen. Also die Frauen haben Angst, sich anzumelden. Was passiert mit den Daten? Viele sagen auch, also ich gehe gar nicht, will mich gar nicht zwangsberaten lassen. Also warum muss ich da hin? Ja, ich wundere mich auch, warum gibt es zwei Ausweise? Und also es sind so viele Probleme. Das Gesetz wurde ja auch evaluiert. Und ich finde diese Evaluation eigentlich sehr treffend, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin nicht in allen Punkten, sage ich, ja, das ist in Ordnung, also empfinde ich anders. Also es ist die größte Studie in Deutschland, die auch Sexarbeitende erreicht haben. Ja, also die haben, glaube ich, 2500 Menschen in der Sexarbeit erreicht. Und da muss ich mich auch hinsetzen, gerade auch als Vorstand und sagen, okay, wenn ich das jetzt nicht toll finde, aber diese Studie hat gezeigt, dass viele aus meinem Bereich das doch gut finden, dann sollte ich das ja, mal überdenken oder akzeptieren auch einfach und dann schauen, also wie nehmen wir das Gesetz an. Deswegen sage ich persönlich bin nicht mit allem einverstanden, aber als Verband muss ich dann doch mich mit den Dingen auseinandersetzen und gute Lösungen finden. Ja, dass wir das Prostituiertenschutzgesetz vom Tisch kriegen, also dass es heißt, dass es abgeschafft wird. Ich glaube, das ist nicht die Wahrnehmung. Ich kann nur dafür sorgen, dass es besser wird. Also die Akzeptanz findet. Dann kann ich euch noch eine persönliche Geschichte von mir erzählen. Ich meine, ich bin angemeldet, als Sexarbeiterin und habe die Gesundheitskarte, das ist ja die kleine blaue Karte, und auch diesen Hurenausweis, der so ein bisschen aussieht wie ein Fahrzeugschein. Ich habe gesagt, ich bin selbstständig, ich zahle Steuern, also ich bin ein Einzelunternehmen, also bin in der Umsatzvorauszahlung, dann möchte ich auch gerne in der Metro einkaufen gehen, also wie jeder normale andere auch. Ja. So, und dann bin ich mit diesem Hurenausweis und mit der Gesundheitskarte zur Metro gefahren und ich habe der Mitarbeiterin gesagt, ich hätte gerne eine Metrokarte. Und dann sagte sie dann zu mir, ja, dann hätte ich gerne ihre Gewerbeanmeldung, die haben wir ja nicht mehr als Prostituierte oder Sexarbeitende. Und ich habe ihr dann den Ausweis gegeben und sie sagte dann ganz erstaunt, was ist das? Und da habe ich gesagt, ja, meine Anmeldung, ja, also mein Gewerbeschein. Die Frau war zum Glück sehr offen, sehr, sehr offen und hat dann gefragt, ja, was kaufen Sie denn in der Metro? Da habe ich gesagt, ja, Kondome habt ihr nicht, aber Reinigungsmittel hätte ich schon gerne, ja, in großen Mengen, wenn es geht. Wie gesagt, ich kann froh sein, dass die Frau offen war. Ich bin auch schon in einigen Stellen, wo ich mit meinem Ausweis war, rausgeflogen. Also, weil sie dann gesagt haben, nee, so nicht. Alleine auch das Outing, gell? Ja, ich habe ihm mal meinen Geldbeutel mal an der Tankstelle vergessen und da es so aussieht wie ein Fahrzeugschein, haben sie natürlich in meinen Geldbeutel geguckt, nach meinen Personalien, ja, hat man halt auch Outing-Gefahr. Wenn man dann noch Kinder hat, die in der Schule sind, dann ist es schon schwierig. Also ich finde, diese Ausweise stören mich persönlich schon und ich finde, da sollte man eine andere Lösung für finden. Man muss uns nicht extra deckeln.
Ja, ja, also das ist in der Tat so. Warum gibt es dann nicht für andere Gewerbetreibende oder selbstständige Ausweise? Warum hat man das da letztendlich so gemacht und einen Hurenausweis dann ausgegeben? Das führt ja letztendlich auch zu einer Stigmatisierung. Ich will jetzt nicht von historischen Elementen anfangen, aber da könnte man auch wirklich den Eindruck bekommen, das ist so ein Stück weit vergleichbar.
Man versucht uns ja immer zu kontrollieren. Also vor dem Hurenausweis gab es ja mal den Bockschein und auch weitere Ausweise. Ja, also in der Bundeskunsthalle in Bonn läuft ja die Ausstellung. Da habe ich ja noch mehrere Ausweise entdeckt, die selbst ich nicht kannte. Ja.
Ja, wenn es nicht so ernst wäre, da könnte man ja drüber lachen.
Also ein ganz harter Vergleich ist es ja, so hat man früher auch, also ich sage jetzt mal in der NS-Zeit, die Juden deklariert. Ja,
das meinte ich.
Ja, also wir werden ja, das ist wirklich, manchmal komme ich mir so vor, ja, was kommt als nächstes? Muss ich mir irgendwas aufs Bein tätowieren lassen oder so, gell, ja? Und muss dann Angst haben, was mit mir passiert.
Ja, genau das meinte ich eben, Nicole, danke schön dafür. Madame Kali. Kommen wir nochmal zu dir und dem, was du eben so schön gesagt hattest. Hast du ja ausgeführt, dass deine Klienten bei dir auch die Unterwerfung suchen, so ein Stück weit manchmal, beziehungsweise ihre Fetische ausleben wollen, vielleicht auch ein Stück weit. Oder letztendlich etwas mit dir probieren wollen, was sie noch nie mit jemand anders probiert haben. Jetzt die Frage an dich, die auch so ein bisschen in die Richtung geht, was die Nicole gerade so dargestellt hat, dieses Kontrollieren wollen der Politik. Und thematisieren wir doch mal das Thema Sexualkaufverbot noch mal so ein bisschen, das nordische Modell. Wenn man jetzt an dein tolles Studio denkt, was du uns auch schon gezeigt hast, was man hinter dir so ein bisschen sieht, was ja aussieht wie ein Wohlfühltempel auch. Wenn es sowas gäbe, wenn sowas kommen würde, ein Sexualkaufverbot, nordisches Modell, was würde das für dich bedeuten? Wie ginge das dann weiter? Wie muss man sich das vorstellen?
Es geht dann nicht mehr weiter.
Es ist von jetzt auf gleich vorbei.
Es sind sexuelle Dienstleistungen. Tantra-Massagen sind sexuelle Dienstleistungen.
Das heißt, du bist komplett betroffen?
Alle sind dann komplett betroffen von Illegalität. Und wie man in der Illegalität arbeiten kann, das sehen wir zum Beispiel in Frankreich. Das ist ganz schlimm. Da sitzen die Kolleginnen mit Klappstühlchen bei bitterer Kälte im Wald. Frankreich ist genauso kalt wie hier im Winter. Wahrscheinlich auch genauso heiß im Sommer.
Ja.
Aber auch genauso kalt. Und der Klappstuhl im Wald ist nicht besonders toll. Es gibt in Frankreich übrigens gerade Anträge im Parlament, diesen Unsinn von diesem Sexkaufverbot endlich wieder zurückzunehmen. Es gibt zahlreiche Studien darüber, die gezeigt haben, dass diese Sexkaufverbote letztendlich nur komplett kontraproduktiv sind, weil sie alle in der Sexarbeit tätigen Personen in die Illegalität treiben und somit auch in die Fänge von irgendwelchen Zuhältern, weil ich dann keinen Schutz mehr vom Staate bekommen kann.
Ja.
Diese Augenwischerei, dass die Prostituierte strafbar bleibt.
Das ist ja das, was die Politik sagt, genau.
Augenwischerei. Das heißt nämlich, wirst du einmal erwischt, und sagst dann, du machst es nie wieder, dann kommst du vielleicht auch mit einem blauen Auge davon. Wir wissen das aus Schweden, wo Sexarbeitende, gibt es auch eine ganz tolle Arte-Doku, wo Sexarbeitende keine Rechte haben, heißt die. Gibt es das Problem, dass du, wenn dir Gewalt angetan wird, in welcher Form auch immer, ob du betrogen worden bist, abgezogen worden bist, ob du vergewaltigt worden bist, was auch immer, brauchst du dann gar nicht erst zur Polizei gehen. Weil dann kriegst du direkt einen auf den Sack. Übrigens werden Prostituierte in solchen Ländern nicht der Prostitution bezichtigt, aber solche wichtigen Sachen, wie zum Beispiel unser Berufsverband Sexarbeit, wo wir uns gegenseitig Schutz geben, Berufsverband, weil bei uns sind nur Menschen Mitglied, die selber auch in der Sexarbeit tätig sind. Wenn wir uns gegenseitig Schutz geben, werden wir angeklagt gegenseitig der Zuhälterei. Und das ist das Problem. Wir werden nicht wegen dem Item Prostitution angeklagt, sondern alles, was damit zu tun hat. Alles, sich gegenseitig zu covern, sich gegenseitig Tipps zu geben, all das wird dann geframed als Zuhälterei und entsprechend geahndet. Und das genau ist das Problem.
Wahnsinn. Da ist man sprachlos.
Genau. Ich bin typisch Frau. Ich habe zu lange zu viel von der Hand in den Mund für Schwiegereltern in Spee, für was auch immer, gegen wenig, gegen gar kein Geld, was auch immer gearbeitet. Meine Chance, ich bin jetzt 55, meine Chance, häufigstes Leben zu kommen, ist lebenslanges Arbeiten. Werde nicht mehr auf Baustellen rocken. Dafür gibt das der Körper nicht mehr her. Ich brauche nicht mehr vier Mann, vier Ecken. Hallo, ich bin's. Können wir mit anpacken. Das habe ich mit 30 gemacht. Das brauche ich jetzt mit 55 nicht mehr zu machen. Und das ist auch gut so. Meine Chance, halbwegs gutes Leben zu kommen, ich bin chronisch krank, ich kann auch noch halbtags arbeiten, ist letztendlich Leute irgendwie zu massieren, zu bespaßen, Sex mit ihnen zu haben oder was auch immer sie gerne haben möchte.
Und du machst es ja auch freiwillig. Ich meine, das muss man ja auch immer sagen, ne?
Ziemlich sehr offen für alles. Ich mache diesen Job sehr gerne, weil es ist das Work-Life-Balance. Es klingt so feist, neumodisch, ich mag Anglizismen auch nicht. Aber dahinter steckt was. Und es steckt was nämlich dahinter. Und das ist immer wieder, was uns so neoliberale oder so erzkonservative Leute, was denen nicht in den Kopf geht. Die kennen das nicht. Die kennen keine 8 bis 12 Stunden am Tag wirklich klotzen und keulen. Wirklich im Schweiße des Angesichts, am Fabrik, am Fließband zu stehen, in der Pflege zu sein, 8 Stunden am Tag, auf Baustellen zu sein, 8 Stunden am Tag und ähnliche Sachen. Und die wollen mir einen von Arbeit erzählen. Das ist sowas von Hanebüchen. Das ist so ein Schlag ins Gesicht einer jeden Person, die wirklich hart körperlich arbeitet. Wo ich zu Hause wohne und lebe, ich habe viele, viele arbeitende Menschen um mich herum. Vorhin erst der Nachbar wieder, der steht am Pizzaofen, schwitzt jeden Tag 3 T-Shirts voll, hat er mir gerade eben gezeigt. Übrigens, da sind übrigens alles Menschen, die sehr, sehr viel Verständnis für meinen Job haben. Von denen, die wirklich körperlich arbeiten.
Ja, glaube ich.
Aburteilt keiner meinen Job. Das sind nur so hochgestylte Leute mit ihren, keine Ahnung, ab 8.000 Euro netto im Monat aufwärts. Das sind aber nicht die Leute mit 1.200 Euro netto. Oder weniger, die so gerade eben über die Runden kommen. Die sagen alle zu mir, herzlichen Glückwunsch, Carly, mach mal weiter so. Schon gut, machst einen coolen Job. Gerade auch im Bereich Inklusion, was Nicole ja auch ganz toll aufgezogen hat. Ne? Was ich seit Ewigkeiten schon mache auch. Weil wir einfach da sind, weil wir einfach für Menschen da sind. Und das sind wir Sexarbeitende normal. Wir sind für Menschen da, mit ihren intimsten Wünschen.
Das ist eine super Darstellung aus meiner Sicht da von dir nochmal, gerade Madame Carly, was du gesagt hast. Es ist eine Dienstleistung, ein Dienst am Menschen. Und wer könnte den besseren und nähesten und intensivsten Dienst am Menschen tun, als ihr zum Beispiel? Ja, das muss man ja auch sagen. So, also wenn man das eher so einschätzen würde und dann das Ganze so sehen würde, wie die Beispiele, die du angeführt hast, dann wären wir in der Gesellschaft vielleicht auch bei anderen Themen weiter als das, was jetzt da passiert auch. Super Beispiele, wieder tolle Ausführungen.
Hinter der Forderung nach dem nordischen Modell steht oft die Behauptung, man wolle Frauen schützen. Plattformen wie Fundiwatch zeigen jedoch, dass diese Propaganda massiv aus evangelikalen und fundamentalistischen Strukturen gespeist wird. Wie stark erlebt der BSD diesen ideologischen Lobbydruck in der politischen Arbeit?
Da würde ich sagen, schon sehr stark. Also wie ich ja schon eben gesagt habe, wir werden ja gar nicht gehört. Wir sind die Privilegierten und haben es schwer, dagegen zu halten. Also wie gesagt, ich saß ja mal im Fernsehstudio zu meiner Geschichte. Also ich bin ja eine Straßenprostituierte. Ich habe auf der Straße angefangen. Und wenn ich immer höre, so die Preise, also die Straßenprostituierten nehmen 10 Euro oder 5 Euro für ihre Dienstleistung. Aber jetzt muss ich euch auch mal sagen, ich bin ja selber Straßenprostituierte. Ich habe fürs Französisch 25 Euro genommen. So, und ich war in 10 Minuten bis 15 Minuten mit dem Kunden fertig. Da war ich mit dem im Auto, da bin ich zum Platz gefahren, habe ich mich freigemacht, ich habe das Kondom auf den Schwanz gemacht und eingeblasen. Ja, so, und das alles in 15 Minuten.
Ja, ist ein Akkord.
Ja, ist Akkord, ja. Aber wenn du das jetzt mal hochrechnest auf eine Stunde, weil manchmal hatte ich auch 3-4 Kunden in einer Stunde, dann habe ich einen super Stundenlohn, wirklich.
Ja, ja.
Einen riesen Stundenlohn, ja. So, natürlich kommt es auch vor auf der Straße, dass man mal eine Stunde sitzt und keinen Gast hat, ja. Aber ich finde es immer schwierig zu sagen, oh, wie kann man es so günstig machen, also über diese Preise zu sprechen, weil ich glaube eher, wenn uns die Gesellschaft akzeptieren würde, wir frei hinausgehen könnten auf der Straße, ja, dann wären sich diese Frauen auch viel mehr wert. Ich glaube, wenn die gesellschaftliche Anerkennung da wäre, dann wären sich diese Frauen viel mehr wert. Also ich habe ja viele Frauen kennengelernt, die Drogen nehmen, und Drogen verändern ja den Körper. Also das Gesicht verändert sich, der komplette Körper verändert sich, ja. Sie werden alt und sind trotzdem noch sehr jung, die Haut sehr fahl, überall Pickel, also durch diesen Drogenkonsum. Und wie oft habe ich zu meinen Kolleginnen gesagt, ihr seid doch auch noch was wert. Ja, ihr müsst es hier nicht für 10 Euro oder so anbieten. Und ich glaube, wenn wir da alle mal ein bisschen, also die Frauen nicht abwerten, sondern eher stärken, dann sind die sich am Ende auch viel mehr wert. Und wir hätten gar nicht diese große, ja, Erschütterung, oh, die macht es für 5 Euro. Ja, das wollte ich nochmal gesagt haben, ist mir jetzt wichtig. Und für den Verband, ich glaube, alle Menschen, die in diesem Verband sind oder eintreten oder vielleicht Lust haben, mit dabei zu sein, es ist für die immer... Also ich sehe es ja an meiner eigenen Entwicklung, ja. Also ich habe so viel gelernt durch diese Vernetzung, ja. Ich bin 2018 in diesen Verband eingetreten und war ein halbes Jahr später im Vorstand. Also man hat mir da eine Riesenchance auch ermöglicht in dem Verband, und die gebe ich heute auch gerne weiter. Also ich will Kolleginnen, die neu sind, stärken und dass sie mutig werden, rausgehen und sagen, ich bin eine Sexarbeiterin, ja, und sich nicht dafür schämen müssen. Und wenn sie Stigmatisierung erleben, dass wir sie auffangen können im Verband.
Berufsgabe an Sexarbeit. Eine Anmerkung noch, von wegen mit der Kohle. Es ist ja immer so die Sache, das Narrativ ist ja, ah, die Armutsprostitution, wie schlimm die doch wäre. Ja, Armut ist schlimm. Und die Osteuropäerin, die hierher kommt zum Arbeiten, bei Tönnies am Brand steht, in der Fleischverarbeitung oder auf dem Gurkenflieger, auf dem Feld oder wo auch immer, die kriegt als Sub-Unternehmerin 3 Euro die Stunde raus. Es ist zwar offiziell verboten, da so zu handeln. Angeblich haben wir einen Stundenlohn. Genau. Aber wir kennen ja die Geschichten um Tönnies und Co. Da hat sich ja bis heute nicht viel dran geändert. Das ist ja gleich um die Ecke von Bielefeld. 3 Euro die Stunde sind es. Und es ist einfach zu überlegen, ob man sich für 3 Euro die Stunde wirklich fertig machen lässt. Und es ist fertig. Das ist gruselig. Das ist unter aller Sau, inklusive Schlafen in furchtbarsten Baracken, wo sexualisierte Gewalt dermaßen zum Alltag gehört, dass von Feierabend da gar keine Rede sein kann. Oder da wirklich dann lieber in die Offensive zu gehen und zu sagen, nee, dann fahre ich lieber woanders hin. Und ich kann mir auch irgendwo relativ schnell, niederschwellig irgendwelche Zimmerchen buchen. Oder in Köln gibt es ja auch so eine Stelle, wo es viele Wohnwagen gibt, die auch entsprechend ausgestattet sind in allen möglichen, wo es die Leute mal darstellen, wie schlimm das doch wäre. Und es ist einfach so die Frage, ich will hier Geld verdienen, und die osteuropäische Kollegin kommt hier rüber und überlegt sich, wo sie mit was wie verdienen möchte. Wir sind ja auch nicht dumm. Ja, dass einfach auch mal wieder was gesagt wird. Dieses Opfernarrativ wertet die Frauen ja ungemein ab. Als wenn sie zu blöd wären, irgendwie für sich selber zu sorgen oder für sich selber zu denken. Das ist ja auch ein absolutes Unding.
Definitiv, ja.
Ich finde es immer interessant, gell, ja. Also ich vergleiche es so. Früher, wenn eine Frau gesagt hat, sie ist Klofrau, sie putzt den Klo, dann war sie in unserer Gesellschaft das Letzte, was es gibt. Ja. Wie kann man einen Klo putzen, wo so viele Menschen draufgehen? Das ist ekelhaft. Und dann hat man, heute nennt man das ja nicht mehr Klofrau. Man hat einfach ein neues Berufsbezeichnungswort gefunden und schwupp ist sie in der Gesellschaft nach oben gestiegen. Ich vergleiche das auch, wir sind Prostituierte und jetzt würden wir uns gerne Sexarbeitende nennen, aber unsere neue Bezeichnung wird nicht so akzeptiert, gell, ja. So, und da gibt es viele Berufe, gell, ja, der Rohrreiniger oder so, weißt du,
ja, genau,
die, die Rohre gefeig gepumpt haben. Die heißen, also die kriegen alle neue englische Wörter und dann sind die auf einmal der coolste Hype. Und wenn wir es versuchen, uns neu, also was heißt, wenn wir es versuchen, wenn wir uns aber Sexarbeitende machen oder Sexwork oder wie man es auch immer nennen mag, wir haben es nicht geschafft, gell? Was so ein bisschen schade ist.
Ja, es ist verrückt an der Stelle. Ne? Ist ein super Beispiel auch, ne? Gib dem Kind einen neuen Namen und dann ist alles gut. Bei allen funktioniert es, nur bei euch irgendwie nicht. Weil du hast gerade gesagt, Englischbegriffe mit Sexworker, hast ja auch so einen Anglizismus drin. Aber selbst das ist nicht irgendwie sexy genug dann als Wortspiel, dass das so ankommt und man sagt, okay, man löst sich mal von alten Zöpfen, von alten Strukturen, denkt mal neu. Es ist Wahnsinn. Das passt auch gut zu der offenen Frage jetzt, nämlich irgendwie was neu machen. Mal so ein bisschen offen gedacht von euch, wenn ihr die Freiheit hättet, in Deutschland etwas zu verändern oder vorzugeben, dass das für die Sexarbeiterinnen dann einen Vorteil bringt oder das normalisiert, könnt ihr euch da was vorstellen, was das wäre?
Ja, sofort. Und zwar Sperrgebiete weg. Rigoros die Sperrgebiete weg. Es geht nicht darum, dass irgendwo neben dem Kindergarten oder der City von Bielefeld jetzt auf einmal ein Saunaclub ist, sondern es geht um inklusive Sexarbeit, es geht um Haus- und Hotelbesuche, es geht um die Pflegeheime und Altenheime, die sehr oft im Sperrgebiet sind, etc. pp. Und genau das ist das Problem. Das ist eine Sache, die uns jetzt immer schon kriminalisiert, trotz des sogenannten Prostituierten-Schutzgesetzes. Und das ist einfach ein Unding, was einfach weg muss. Die bebaulichen Geschichten von irgendwelchen Saunaclubs, das ist ein anderes Thema. Da müssen wir auch gar nicht dran. Aber diese klassische Sperrgebietsverordnung, die jegliche Sexarbeit, nämlich auch Haus-, Hotelbesuche, Pflegeheimbesuche und so weiter, untersagt, das muss anders werden. Das geht gar nicht mehr.
Super.
Ja. Und gerade in Pflegeheimen, also ich arbeite in einem Pflegeheim und ich habe einen Bewohner, der ist noch recht jung, hatte früh einen Schlaganfall und er hatte noch nie eine Frau. Und das ist einer seiner größten Wünsche, irgendwie mal eine Frau zu haben. Aber er kann körperlich nicht aus dem Haus. Und ne, da sind wir bei dem Thema Pflegeheime. Ne? Ja. Für den wäre es ein absoluter Traum, wenn jemand mal vorbeikommen würde. Ne?
Schick ihn zu Nicole, schick ihn zu mir. Wir haben eine ganz tolle neue Webseite kreiert in Zusammenarbeit mit Thomas von Rotlicht.de. Und zwar heißt sie ganz schlicht und einfach sexualassistenz.de. Das ist eine sehr freie und sehr offene Seite, wo sich auch gerne noch Kollegen jeglicher Couleur gerne einbinden, einwählen können. Voraussetzung ist natürlich, dass sie ein entsprechendes Portfolio, eine entsprechende Vorbildung auch mitbringen. Es ist kein Ausbildungsberuf. Da gibt es auch leider noch nichts in dieser Richtung. Aber es gibt viele Menschen, die das jetzt schon machen und die können sich da gerne zu einem wirklich sehr geringen Kurs auch gerne eintragen lassen. Ich glaube, so 5 € im Monat oder so, also wirklich nichts. Dass das einfach auch mal ein bisschen gebündelter und zentraler wird, dass das einfach auch ein bisschen mehr Normalität hat. Sexualassistenz.de mit freundlicher Unterstützung vom Berufsverband Sexarbeit. Werbeblock Ende.
Mit Werbung hat das, finde ich, wenig zu tun. Das sind interessante Möglichkeiten und Angebote, die man sich mal anschauen kann. Finde ich super, dass du das so gebracht hast, Madame Kali. Für mich, so wie ihr das darstellt, ist es heute vielleicht mit ganz, ganz wenigen Veränderungen, die auch mit Digitalisierung oder was weiß ich zu tun haben, im Kern gefühlt immer noch so wie damals, wenn man an die Wirtschaftswunderzeit denkt, dass ihr da nochmal vielleicht so ein Stück weit den Kreis schließt mit Blick auf die Rosemarie oder aber wenn ihr noch andere Themen habt, die euch ganz, ganz wichtig sind, dann wären jetzt die letzten Äußerungen eurerseits dafür nochmal da. Wer mag anfangen? Nicole oder Kali?
Ja, dann fange ich an. Also nochmal zu Rosemarie. Also wie gesagt, Rosemarie ist für mich eine Ikone. Ich danke ihr für ihren Mut, den sie hatte und dass sie freie Sexualität gelebt hat. Ja? Dafür danke ich ihr und ich hätte ihr ein längeres Leben gewünscht und für mich ist sie wirklich ein Vorbild. Das würde ich nur nochmal gesagt haben. Gell? Für diese Zeit, für diese wo sie groß geworden ist, nach dem Krieg, ja, nach der NS-Zeit, wo auch Sexarbeitende verfolgt worden sind. Gell? Ja, also den Mut überhaupt zu haben, für mich war das eine mutige Frau und damit möchte ich beenden.
Danke. Carly.
Ja, das ist schon ziemlich cool, wie Nicole das auch schon gesagt hat, dass sie überhaupt den Schneid hatte und den Arsch in der Hose, das so durchzuziehen. Das ist so mega toll. Und jede Frau übrigens, jede Frau, die ihren Weg geht, die den Patriarchat den Stinkefinger zeigt.
Man könnte, also die Frau, die es nicht geschafft hat, ja, nicht für die Frauen ein Vorbild zu sein in der heutigen Zeit, die früher aber ganz viel für die Frauenbewegung gemacht hat, ja. Aber heute kann man sie, glaube ich, ja, ich würde schon fast sagen, die Toilette runterspülen, ist Alice Schwarzer.
Ja.
Alice Schwarzer, die kam ja nach Rosemarie Nitrebitt, ja, die hat unheimlich viel für diese Frauenbewegung in den 60er, 70er Jahren getan, ja. Aber was sie heute für die Frauenbewegung oder für die LGBTQ-Community oder Bewegung tut, ist unter aller Kanone. Also sie hat es nicht geschafft, ja. Also wäre sie heute noch so wie damals, ja, dann hätte sie auch Lob verdient, aber so kann man sie in die Tonne kloppen.
Auch damals schon nicht.
Sie hat schon sehr, sehr viel für die Frauenbewegung, also sie hat sehr, sehr viel gehabt. Das muss man ja, ja, die auch, aber Dominika war auch klasse.
Ja. Genau, schönen Gruß von der jungen Dame. Alice Schwarzer war natürlich auch bei ihr zu Gast, bei ihr waren alle möglichen Leute zu Gast und sie beschreibt auch von den nicht besonders gut verlaufenden Treffen, die sie mit ihr hatte und wie wenig Schuspe sie hatte und wie viel Angst sie auch hatte. Und Alice Schwarzer ist ein Fall von, ja, bei ihr hat die Beschämung gegriffen, aufs richtig Feinste hat es gegriffen. Das fällt nicht nur bei den Berichten, die Dominika von ihr zu sprechen, sondern auch von ihr selbst. Sie selber hat, wie das ja in lesbischen Kreisen sehr oft so üblich ist, dass man zu dritt, zu viert unterwegs ist und so eine Gemeinschaft von Frauen irgendwie auch hat. Sie hat in jungen Jahren es nicht geschafft, da irgendwie für sich selber großartig einzustehen, sondern sich auch immer noch beschämen lassen. Und sie hat leider die falschen Schlüsse draus gezogen und ist da nicht drüber hinausgegangen, sondern trägt das wahrscheinlich weiterhin bis heute immer noch mit sich und in sich herum. Und das ist einfach unglaublich schade. Weil das ist etwas, was es jetzt aufzubrechen gilt. Ihre großartige Aktion mit Ich habe abgetrieben, hat sie ja 1:1 übernommen aus Frankreich damals. Es war eine Kampagne aus Frankreich, das entsprechend auf das Titelblatt auch von großen Zeitschriften zu bringen. Das ist gut, dass das hier so rübergeschwappt ist. Das war immerhin schon mal ein ganz guter Anfang. Aber wir müssen mehr und wir müssen weitermachen. Und Abtreibung ist auch so ein Thema dabei, weil es geht darum, dass ich als Frau mit meinem Körper das tue, was ich gerne machen möchte, weil das ist mein Körper, gehört nicht der Gesellschaft. Und genau das ist das Problem. Und deswegen sollte auch eine Frau Schwarzer sich nochmal rückbesinnen auf ihre Wurzeln und das Ganze nochmal vernünftig überdenken. Aber ich glaube, sie geht lieber hin und macht Steuergelder irgendwo ins Ausland oder so. Ich glaube, das ist eher ihr Hobby.
Ja gut, das ist jetzt natürlich nochmal ein schöner Aufruf an der Stelle. Vielleicht hat er ja doch eine Wirkung. Man weiß es nicht, aber ob die Alice Schwarz diesen Podcast hört, das weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen, wenn da Reaktionen drauf kommen. Ihr Lieben, ich habe euch zu danken. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass das so toll ging. War ein tolles Gespräch mit euch.
Mega, tausend Dank an euch alle.
Tschüss.
Danke.
Tschüss zusammen.
Tschüss. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind am Ende eines besonderen und wahrhaft erhellenden Gesprächs angekommen. Die Akte Nitrebitt ist nun nicht nur historisch und inhaltlich geschlossen, sondern auch im Lichte unserer Gegenwart tiefgreifend reflektiert. Mein aufrichtiger, tiefer Dank gilt an dieser Stelle unseren beiden herausragenden Gästen, Nicole Schulze und Madame Carly. Herzlichen Dank für eure Zeit, eure bemerkenswerte Offenheit und euren Mut, diesen Diskurs so ungeschminkt mit uns zu führen. Ihr habt uns einen schonungslosen Blick hinter jene Kulissen gewährt, die unsere Gesellschaft nur allzu gern mit dichten Vorhängen aus Vorurteilen verhängt. Meine persönliche Erkenntnis aus diesem Gespräch lautet: Die wahre Gefahr für Sexarbeitende geht heute oftmals nicht primär von den dunklen Ecken der Straßen aus, sondern von der grellen Heuchelei der Mitte unserer Gesellschaft. Wir haben heute verstanden, dass das gesellschaftliche Stigma selbst zum größten Sicherheitsrisiko wird. Echter Schutz entsteht niemals durch elitäre Bevormundung oder moralische Ächtung. Er entsteht durch Sichtbarkeit, durch harte Arbeitsrechte und durch die Anerkennung von Sexarbeit als genau das, was sie im Kern ist. Arbeit. Eine Arbeit, die Respekt, physische wie psychische Selbstbestimmung und vor allem juristische Sicherheit verlangt. Und genau an diesem Punkt schließt sich unser großer Kreis. Blicken wir ein letztes Mal zurück auf Rosemarie Nitribitt. Nach unserer intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema sehen wir in ihr keine bloße Legende und keinen bloßen Kriminalfall mehr. Wir sehen eine junge Frau, die unter exakt jenem toxischen Moralmief litt, von dem wir auch soeben gehört haben. Sie war eine Pionierin des Überlebens, die versuchte, sich mit Härte, Kalkül und einem schwarzen Mercedes gegen die Verachtung jener Elite zu panzern, die nachts ihre Dienste kaufte und sie tagsüber verleugnete. Wenn wir heute den starken Stimmen von Nicole und Madame Kali gelauscht haben, verstehen wir Rosemaries verzweifelten historischen Kampf um Autonomie auf einer völlig neuen, ungleich tieferen Ebene. Ihr Erbe mahnt uns, genauer hinzusehen. Liebe Antje, es war mir eine außerordentliche Ehre und eine schiere Freude, dieses komplexe Labyrinth der deutschen Nachkriegszeit gemeinsam mit dir aufzuarbeiten. Danke für diese exzellente Zusammenarbeit. Die Kriminalgeschichte hält unzweifelhaft noch viele weitere dunkle Abgründe bereit, bei denen sich für uns zu gegebener Zeit wieder einmal eine neue Gemeinschaftsproduktion anbieten könnte. Ich bin gespannt, was uns dann erwartet. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, der bedeutende Philosoph und Theologe Paul Tillich formulierte einst einen Aphorismus, der nach dieser Sendung präziser kaum wirken könnte. Er sagte, die erste Pflicht der Liebe ist das Zuhören. Lassen Sie uns diesen Gedanken adaptieren. Wer die Wahrheit sucht, wer die Anatomie unserer Gesellschaft wirklich begreifen will, der muss lernen, den Stimmen aus dem vermeintlichen Schatten aufmerksam Gehör zu schenken, bevor er vorschnell über sie urteilt. Wahrhaftiges Hinhören ist und bleibt unsere stärkste, unbestechlichste Waffe gegen die Arroganz der Unwissenheit. In diesem Sinne, bleiben Sie wachsam und aufmerksam, aber dennoch auch offen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Dr. Maximilian von Schattenreich.
Jenseits der Beweise. Schattenreichs Spurensuche. Der True Crime Podcast. Jetzt abonnieren.